In der Zeit um den 24. April finden weltweit Aktionen unter dem Titel Fashion Revolution statt, seit 2013. Denn am 24. April 2013 kam es zu dem verheerenden Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, bei dem weit über 1000 Menschen starben. Die Bilder dazu gingen um die Welt. Jorinde Bartels ist Soziologin, 29 Jahre alt und seit Jahren engagiert, die Bedingungen in der Textilproduktion zu verbessern, unter anderem als Mitglied der Kampagne für saubere Kleidung, eine Nichtregierungsorganisation. Im Rahmen eines Forschungsprojekts und ihrer Masterarbeit war Jorinde selbst in Indien unterwegs und besuchte dort diverse Produktionsorte der textilen Kette. Für das Hamburger Bildungsprojekt Hamburg mal fair, das sich mit fairem Handel beschäftigt, berichtete Jorinde mir in diesem dreiteiligen Podcast von ihren Erfahrungen vor Ort. Jorinde Bartels und ich, Maike Striethold, sind beide als freie Bildungsreferentinnen für Hamburg mal fair tätig. Ja, hallo Jorinde, erzähl doch erst mal, wieso du heute hier bist.
Hallo Maike, schön hier zu sein. Ich bin heute hier, um über das Thema Nachhaltigkeit und Textilien zu reden und von meinen Erfahrungen aus Indien zu berichten.
Was hast du denn in Indien in Sachen Textilproduktion gemacht?
Ich war zweimal in Indien und habe dort in den Fabriken recherchiert und Interviews geführt zum Thema Sozialstandards in der Textilindustrie.
Und in welchem Rahmen hast du das gemacht?
Das erste Mal war im Rahmen eines Forschungsprojektes zwischen einer deutschen und einer indischen Universität. Da waren wir in einem Team unterwegs und haben quasi in den verschiedenen Fabriken geforscht. Und danach habe ich eigenständig, weil mich das Thema so sehr interessiert hat, nochmal für meine Masterarbeit bin ich zurückgereist und habe dort dann zum gleichen Thema gearbeitet.
Es ist ja wahrscheinlich schwierig, so einen Kontakt erstmal zustande zu bekommen. Wie ist das gelungen?
Beim ersten Mal war es ein bisschen leichter, weil wir ein Projektteam waren, wo Inder und Deutsche drin waren. Dadurch hatten wir dann schon Anknüpfungspunkte, gerade auch wenn man eine Universität hat, die ja dann noch Kontakte haben. Tatsächlich war es beim zweiten Mal auch sehr viel schwieriger, als ich alleine dort war, weil es einfach schwierig ist. Es ist ja auch ein sehr sensibles Thema, wenn man dort quasi an die Unternehmen und Fabriken herantritt, dass sie auch mit einem darüber reden und einen natürlich auch in die Fabriken reinlassen. Also das war nicht leicht, das war durchaus auch ziemlich schwierig.
Hast du dann den Kontakt direkt zu den Fabriken hergestellt und da gefragt?
Nee, das ging nicht wirklich. Also die Arbeit hat auch involviert, dass wir in Deutschland auch mit Modefirmen geredet haben und interviewt haben. Und darüber haben wir über ein größeres deutsches Textilunternehmen, die haben uns auch direkt den Kontakt nach Indien weitervermittelt, was natürlich toll war, weil sonst wären wir da nicht reingekommen.
Kannst du sagen, welches Unternehmen das ist?
Darf ich leider nicht sagen, aber jeder kennt es.
Okay, alles klar. Und ich stelle mir jetzt erstmal so laienhaft vor, dass das vor allem Fabriken oder Betriebe machen, die einen relativ guten Standard haben, also vielleicht sogar eine Zertifizierung in irgendeiner Form haben. War das so?
Ja, zum Teil auf jeden Fall. Also wir sind in eine sehr große Fabrik reingekommen, über ein großes deutsches Textilunternehmen, wie gesagt, mit 5000 Mitarbeitenden. Und das war auf jeden Fall, denke ich, eher eine Vorzeigefabrik. Also das fand ich im Vergleich zu dem, was ich mir davor vorgestellt habe, sehr positiv. Also es gab einen Kindergarten und ein Krankenhaus, so eine Art Betriebsrat. Also das wirkte erstmal total schön. Ich denke aber schon, dass es da große Unterschiede gibt in den Fabriken. Und anderen, die wir reingekommen sind, die waren auch zertifiziert, zum Teil auch mit größeren Zertifikaten. Gerade im Umweltbereich waren die schon alle ziemlich gut. Ich bin aber auch in welche reingekommen, wo ich wirklich dann nur noch über Kontakte gekommen bin und die wirklich eigentlich keine Zertifizierung hatten und wo man dann schon auch einen großen Unterschied gesehen hat.
Und dieses Vorzeigeunternehmen, was du gerade erwähnt hast, war das Fairhandel zertifiziert?
Nee. Die hatten die industrieeigenen Standards, also es ist dann so der SA 8000 oder halt diese ISO-Norm. Ich habe da jetzt zum Beispiel H&M-Klamotten gesehen. Also ich weiß, dass die auf jeden Fall für diese größeren Hersteller produzieren. War auch in einem kleinen Fairtrade-zertifizierten Betrieb. Den fand ich total inspirierend, weil das das erste Mal auch war, dass ich gesehen habe, wie man wirklich auf einer kommunalen Ebene, also wirklich ganzheitlich so ein System erschaffen kann. Also die hatten eine eigene Schule, haben die komplette Kommune drumherum mit einbezogen. und haben auch also inklusiv gearbeitet, was ich auch ziemlich interessant fand. Das habe ich davor nicht so gesehen. Das war aber wirklich ein sehr kleiner Betrieb. Deswegen war das jetzt, glaube ich, eher eine Ausnahme. Also zwischen dem, also der kleinste Betrieb, den ich besucht habe, die hatten, glaube ich, 12 Mitarbeiterinnen und der größte, wie gesagt, 5.000.
Und das waren ja auch verschiedene Stationen der Produktionskette, ne? Du warst ja nicht nur in Näherein, sondern...
Ich war eigentlich einmal entlang der ganzen Produktionskette unterwegs. Ich war tatsächlich in Baumwollfabriken, also auf den Plantagen nicht, aber ich bin zumindest, ich habe die Baumwollplantagen gesehen. Dann war ich in Spinnereien quasi, wo erstmal die Baumwolle versponnen wird. Dann war ich in Webereien, wo quasi aus dem Garn quasi der Stoff gewebt wird. Dann war ich in Färbereien, was total spannend war, weil es dann eher um diese ganzen ökologischen Fragen wie Abwassermanagement und auch wie geht man mit Chemikalien umging. Und dann war ich auch noch am Ende quasi in diesen riesigen Textil-Nähfabriken.
Wie sind denn deine Eindrücke da vor Ort gewesen in den verschiedenen Stationen? Die waren wahrscheinlich ja relativ unterschiedlich. Vielleicht fangen wir erstmal an mit den sozialen Fragen, also so Arbeitsbedingungen.
Das war tatsächlich gemischt. Also ich hatte natürlich schon einen Eindruck oder so ein bestimmtes Bild vor Augen, was man so aus Filmen oder so kannte. Als ich das erste Mal dann tatsächlich gesehen habe, war ich schon auch schockiert. Also ich war zum Beispiel in einer Spinnerei, das muss man sich vorstellen. Also es sind riesige Maschinen, es ist ein unfassbarer Lärm. Die Menschen sind da ohne irgendwelche Schutzbekleidung unterwegs. Und ich habe auf jeden Fall Mädchen gesehen, die waren noch, auf jeden Fall noch kein Mindestalter, um zu arbeiten zu können. Und das hat mich schon ziemlich schockiert, auch einfach, was es für ein unfassbarer Lärm ist, den diese Arbeiterinnen täglich ausgesetzt sind. Dann gab es auch andere Betriebe, die fand ich dann durchaus auch positiv. Aber es ist auf jeden Fall schon anders. Also man hat schon wahrgenommen, dass es, also für mich auch als Frau, ich fand viele Sachen auch quasi, wenn man dann sich auch mit dem Thema beschäftigt, dass das Thema auch sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz und Gleichberechtigung der Geschlechter ein großes Thema spielt, weil zum Beispiel alle Arbeiterinnen in dieser riesigen Nähfabrik, alle Arbeiterinnen waren Frauen, die einzigen Aufseher sind Männer quasi, die Chefs sind. Und da hat man dann schon so ein Gefühl dafür.
Und hattest du noch weitere Hinweise dafür, dass es sowas wie sexuelle Belästigung oder sowas geben könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch mit NGOs und Gewerkschaften vor Ort gesprochen und die haben das eigentlich immer wieder bestätigt. Und das ist in Indien natürlich auch ein großes Thema. Ich hatte in einem Interview, das fand ich ganz spannend, da hat mir jemand erzählt, dass man das quasi, was man in den Fabriken findet, dass das eigentlich auch nur das ist, was man außerhalb davon in der Gesellschaft findet. Und dann ist natürlich die Frage, wo fängt man an, diese Sachen zu adressieren? Es gab eine Frauengewerkschaft, mit denen habe ich gesprochen, die fand ich total beeindruckend. Also es war eine unfassbar starke Frau, die diese Gewerkschaft geführt hat und die hat ganz viel geschildert, wie das für die Frauen im Alltag ist. Und weil es halt hauptsächlich Frauen sind, die in dem ganzen Sektor arbeiten und was natürlich am Lohn anfängt, sexueller Diskriminierung am Arbeitsplatz, aber auch so Sachen wie Transportwege, wie kommt man zur Arbeit oder wie kommt man überhaupt noch weg von der Arbeit, wenn es dunkel ist. Und das natürlich viele Sachen sind, die da Frauen einschränken am Arbeitsplatz.
Würdest du sagen, dass es jetzt nochmal, also von den sozialen Bedingungen her oder Arbeitsbedingungen her, an den verschiedenen Stationen der Produktionskette Unterschiede gab, so was die Arbeitsbedingungen angeht? Also, dass es an der einen Station vielleicht tendenziell besser ist als an der anderen?
Ich denke, man kann es nicht pauschalisieren. Was aber auf jeden Fall wahr ist, ist, seitdem das Thema ja auch mehr in der Öffentlichkeit ist, dass auf dem letzten Prozess der Produktionsstufe, also dem Nähen, ist sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Also es gibt sehr viele Zertifikate und Labels, die nur auf dem letzten Produktionsschritt sich beziehen. Und alles, was davor kam, wird nicht kontrolliert und wird auch nicht durch die entsprechenden Label abgedeckt. Bei sich im T-Shirt hat man ja auch immer schon diesen Hinweis Made in und der bezieht sich immer nur auf den letzten Produktionsschritt. Also man hat dann auch sowas wie so eine, das nennt sich passive Lohnveredelung. Das haben wir zum Beispiel in Europa auch ganz viel, dass zum Beispiel in Italien wird es am Ende zusammengenäht und in Osteuropa, wo man eigentlich ähnliche Bedingungen hat wie in Asien, was die Standards, auch die Sozialstandards betrifft. Und zudem muss man sagen, dass ja auch schon die Struktur der ganzen Textilindustrie, dass man verschiedene Lieferanten und Zulieferanten hat, also je tiefer man in die Lieferkette geht, sage ich mal, in die Spinnereien, desto unübersichtlicher wird es, desto weniger kann man es nachvollziehen und desto schwieriger, denke ich, wird es auch. Also jetzt dort in Indien, wo ich war, in Tamil Nadu, ist vor allem das Problem mit den Spinnereien, was hauptsächlich Mädchen sind, die dort angestellt werden. Und da hat sich ein System entwickelt, das wird Sumangali genannt, dass quasi junge Frauen aus kleinen Kommunen geworben werden, um in den Fabriken zu arbeiten für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, um sich dort quasi ihr Brautgeld zu verdienen. Also in Indien hat man noch das System, dass quasi die Familie der Braut es zahlen muss. Die Unterbringung auch von den Frauen, die ist meistens auch mit im Produktionsgelände, also in den Fabriken. Also Amnesty International und andere Organisationen, die sprechen da auch von quasi nicht nur Sklavenarbeit, sondern auch Zwangsarbeit, genau, weil sie nicht die Freiheit haben, überhaupt sich frei zu bewegen. Also sie wohnen quasi dort, wo sie arbeiten. Und das ist ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren gerade aus den Spinnereien bekannt wurde. Und ich denke, dass seitdem auch mehr Aufmerksamkeit ist, also auf den Prozessen, die jenseits des reinen Nähens sind. Weil ich meine, die Bilder von Sweatshops, quasi wo so Arbeiterinnen nähen, die hat man jetzt ja schon länger. Aber alles, was davor kommt, ist eigentlich, glaube ich, noch nicht so präsent. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch ganz viel unentdeckt ist einfach.
Würdest du sagen, dass die Mitarbeitenden in den Betrieben dennoch zufrieden sind mit ihrem Job?
Ja, also zufrieden ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite, die haben natürlich einen Job und man muss dazu sagen, in Indien ist die Textilindustrie ist der erste Arbeitsmarkt, in den man reingeht, wenn man nicht mehr in der Landwirtschaft ist. Also es ist, also gerade wenn man in einem Schwellenland unterwegs ist oder allgemein in den Ländern des globalen Südens, überhaupt in der Situation zu sein, Geld zu verdienen, ist natürlich erstmal ein großer Vorteil. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass sie jetzt super unglücklich aussehen, aber das kann ich, glaube ich, auch nicht sagen von außen.
Jetzt ist ja der Anlass der Fashion Revolution Week der Einsturz von Rana Plaza. Da stellt sich natürlich die Frage, wie schaute es denn mit Sicherheitsvorkehrungen in jeglicher Form aus?
In den Einrichtungen, wo ich war, war das eigentlich gut, würde ich sagen. Und ich denke, dass sich da auch nach Rana Plaza sehr viel getan hat, zumindest bei diesen Sachen. Also in Bangladesch hat sich ja der Bangladesch Accord gebildet, ein Zusammenschluss von NGOs und Unternehmensverbänden, die zumindest was diese Kriterien wie Brandschutz oder Arbeitssicherheit schon ziemlich viel erreicht haben. Schwieriger wird es dann natürlich mit Arbeitsstandards, die auch einfach nicht so leicht zu messen sind. Also ob man jetzt eine Feuertreppe hat, also zum Beispiel in den Fabriken, wo ich war, man konnte sofort sehen, okay, hier ist jetzt, die erklären das dann natürlich auch, alles ist dann jetzt angeschrieben. Sowas kann man natürlich gut zeigen oder auch messbar machen. Aber Sachen wie eine Vereinigungsfreiheit oder sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz, das ist einfach schwer kontrollierbar, selbst wenn man Audits hat, weil die braucht man natürlich, um ein Label zu bekommen, die kann man einfach schwer kontrollieren. Deswegen denke ich, was diese klassischen Arbeitssicherheitssachen betrifft, hat sich da schon einiges getan.
Ich habe noch eine Frage zu der Situation in den Betrieben. Wie schaut es denn mit den ökologischen Standards oder den ökologischen Auswirkungen der Betriebsstätten aus?
Ich denke, dass es da auch um einiges besser ist, als was die Sozialstandards betrifft. Also sowohl in den Fabriken, in denen ich jetzt war, als auch was ich so aus der Forschung weiß. Es gab halt vor einigen Jahrzehnten in Indien ziemlich viele öffentlichkeitswirksame Fälle, dass Flüsse verunreinigt waren. Und man sagt ja auch manchmal so traurig, dass man die Farbe der Saison in Europa an der Farbe der Flüsse in Asien wieder entdecken kann. Und das war ein riesiges Thema damals. Und dann wurde auch ein großer politischer Druck aufgebaut und seitdem hat sich, was das betrifft, zumindest viel verändert. Also ich war gerade zum Beispiel in dieser Färberei, in der ich war, die hatten das GOTS-Siegel, was zumindest die ökologischen Standards ziemlich gut abdeckt eigentlich. Und das fand ich schon beeindruckend. Auf der anderen Seite, ich habe dann da rausgeguckt und ich war in dieser super tollen Fabrik, die alles komplett recyceln und das Wasser wieder aufbearbeiten und außerhalb des Fabrikgebäudes fließt ein Fluss vorbei, der komplett schwarz war. Das ist dann natürlich auch nur partiell dann wieder. Aber ich denke trotzdem, dass sich da schon viel getan hat. Und jetzt auch so in den Gesprächen mit den Menschen war so die Hoffnung, dass sich das, was sich schon im Ökologischen entwickelt hat dort, dass sich das auch noch im Sozialen einfach auch entwickeln muss, in Zusammenarbeit mit allen Akteuren.
Dann noch zum Abschluss die Frage, wäre so dein Ergebnis aus der Arbeit vor Ort?
Also ich denke, dass es vor allem unfassbar wichtig ist, wenn man irgendwie was verändern will, dass man halt einfach dafür sorgt, dass es eine starke Zivilgesellschaft vor Ort gibt und dass die Gewerkschaften und auch die NGOs arbeiten können, weil dann hätte man die wenigsten Probleme. Die Sache ist die, dass es zum Beispiel in Indien eigentlich sehr gute Gesetze gibt. Also die Gesetzeslage ist nicht das Problem, sondern die Umsetzung und Implementierung. Also hätte man Gewerkschaften und eine starke Zivilgesellschaft vor Ort, die das einfordern kann, dann wären ganz viele Probleme nicht da.
Ja, und um die Organisation der Zivilgesellschaft, NGOs und so weiter, wird es dann im nächsten Teil auch nochmal konkreter gehen. Ja, und dann hören wir uns zum zweiten Teil wieder. Danke, Jorinde.
Bitte, ich freue mich drauf.